Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Diesen Roman liebe ich mehr als alle meine anderen Werke, schrieb Michail Bulgakow 1924, nachdem er bereits 3 Jahre an seinem Roman »Die Weiße Garde« gearbeitet hatte. Immer wieder wurde »Die Weiße Garde« mit Tolstois »Krieg und Frieden« und Dostojewskis »Dämonen« in Bezug gesetzt. Während andere Hauptwerke des 1891 in Kiew geborenen Autors erst lange nach seinem Tod veröffentlicht wurden, erschienen 2/3 von »Die Weiße Garde« 1925 in einer sowjetischen Zeitschrift. Es folgte Ende der 20er Jahre eine 2-bändige, editorisch nicht zuverlässige Ausgabe in Paris. In der Sowjetunion gab es eine vollständige Buchausgabe erstmals 1966, fast zeitgleich mit einer immer noch zensurierten Fassung des Romans »Der Meister und Margarita«. Knapp 3 Jahrzehnte nach dem Tod Bulgakows 1940 kamen diese Werke wie eine brisante Flaschenpost aus der Stalin-Ära herübergeschwommen, literarische Sensationen. Dazu kam die Genugtuung, dass die russische Literatur des 20. Jahrhunderts über allem mediokren sozialistischen Realismus mit Bulgakows Werken doch noch Anschluss gefunden hatte an die große Tradition von Gogol und Dostojewski. Die erste und bisher einzige deutsche Übersetzung der Weißen Garde stammt von Larissa Robinet und erschien 1969 in einem DDR-Verlag. Jetzt hat sich der Lyriker und Übersetzer Alexander Nitzberg des Romans angenommen, auf der Grundlage einer neuen wissenschaftlichen Ausgabe des russischen Textes aus dem Jahr 2015. Nitzberg hat in den letzten Jahren bereits mit seinen ambitionierten und preisgekrönten Übersetzungen von »Der Meister und Margarita«, »Das hündische Herz« und »Die verfluchten Eier« das deutsche Bild von Bulgakow verändert. Wolfgang Schneider stellt nun als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk Michail Bulgakows »Die Weiße Garde« vor.
Die Weiße Garde spielt im Jahr nach der Oktoberrevolution. Das Zarenreich zerfällt, aber noch hat die Rote Armee weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle. Und noch ist der Erste Weltkrieg nicht beendet. Im Frühjahr 1918 dehnt sich die deutsche Besatzung tief hinein nach Russland aus, umfasst die gesamte Ukraine. Dort wird ein Marionettenregime unter dem Hetman Skoropadsky installiert. Die Weiße Garde, das sind jene Offiziere und Soldaten der sich auflösenden Zarenarmee, die sich auf die Seite dieses Hetman-Regimes schlagen, weil sie es als das kleinere Übel betrachten, verglichen mit den Bolschewiki und deren Appellen zum gnadenlosen Klassenkampf. Die Weiße Garde wird oft zusammen mit Tolstois Krieg und Frieden genannt. Aber ein historischer Roman ist es eigentlich nicht. Bulgakow begann mit dem Buch bald nach den Ereignissen und so überträgt sich die Fiebrigkeit und Erregung der Umbruchszeit in die Darstellung. Vor allem gibt es nicht dieses gemütliche Präteritum, nicht das aus historischer Distanz aufgeräumte Erzählen. Der Roman wirbelt die Chronologie durcheinander, erklärt den herkömmlichen Satzbau für unzulänglich. Schauplatz ist Kiew, auch wenn der Name kein einziges Mal fällt. Von der großen Stadt ist vielmehr die Rede. Groß, groß geschrieben, so dass es nicht wie ein beschreibendes Adjektiv, sondern wie eine mythische Aufladung wirkt. Bulgakow mischt Realität und Erfindung. Und so konkret und identifizierbar viele Details sind, so tendiert das Gemeinwesen des Romans doch sehr ins Phantasmagorische. Wie in vielen Werken der Moderne und des Expressionismus wird die Stadt selbst zum zentralen Thema. Fast märchenhaft liest es sich, wie die Straßen leuchten und die Menschen flanieren und feiern, während aus der Ferne wochenlang das Wummern der Geschütze zu hören ist. Die Stadt ist voller Revolutionsflüchtlinge.
Die hiesigen Menschen schmachteten, auf schmalstem Raum zusammengeschmissen. Man schlief auf Stühlen und Sofas, speiste am Tisch in riesigen Scharen. Eröffnet wurden zahllose Imbissstübchen und Patisserien, die bis in die Nacht hinein im Überfluss Handel trieben. Cafés, Kleinkunstbühnen, auf deren Brettern Grimassen schneidend und das Volk belustigend, sich die gefeiertsten Darsteller tummelten. Die Droschken kutschierten Tag ein, Tag aus die Kundschaft von einem Restaurant zum anderen, und nachts erklangen in den Kabaretts Streicherkapellen und in Tabaksdünsten erstrahlten in übertriebener Schönheit die Gesichter der weißen, ausgemergelten und durchkoksten Prostituierten.
Der Krieg scheint, sofern die Schlachtfelder noch ein paar Kilometer entfernt sind, die Lebenslust eher zu befördern. Erstaunlich, nach 4 Weltkriegsjahren und mitten in einem Bürgerkrieg, der weitere 10 Millionen Tote fordern wird, bevor sich Lenins Sowjetunion auf den Massengräbern konsolidieren kann. Ein zentraler Ort des Romans ist das Stadthaus, in dem die bürgerliche Familie Turbin eine große Wohnung hat. Bulgakow hat es dem Kiewer Haus seiner Familie nachgebildet. Die Turbins, das sind vor allem 3 Geschwister. Der 28-jährige Alexei, im zivilen Leben Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Eine Figur, die viel von Bulgakow hat, der selbst zunächst Arzt war. Außerdem sein jüngerer Bruder Nikolka und die Schwester Jelena, die mit dem baltischen Oberst Thalberg verheiratet ist, einem Offizier der Hetman-Armee. Thalberg macht sich aus dem Staub, sobald die Situation gefährlich wird in der Stadt. Zusammen mit ihren Freunden und Nachbarn durchleben die Turbins, in deren Namen sich schon die Turbulenzen andeuten, die Wirren des Bürgerkriegs in der Stadt. Irritierend ist allerdings, dass die Bolschewiki im Roman kaum eine Rolle spielen. Die späteren Kämpfe mit der Roten Armee werden nicht thematisiert. Die Weiße Armee hat hier noch einen ganz anderen Gegner. Die ukrainischen Nationalisten unter Führung des Sozialdemokraten Simon Peteljura. Im postrevolutionären Chaos witterten sie die Chance, nach Jahrhunderten unter polnischer oder russischer Herrschaft eine unabhängige Ukraine zu gründen, die allerdings nur Episode blieb. Die ukrainischen Gebiete wurden nach der Eroberung durch die Rote Armee 1920 der Sowjetunion einverleibt und von Moskau aufgrund der separatistischen Tendenzen mit großem Misstrauen überwacht. Ein Jahrzehnt später wurden sie unter Stalin mit der Waffe des Hungers terrorisiert. Mindestens 3 Millionen Tote soll der Holodomor gefordert haben. Im Sommer 1918 aber waren die ukrainischen Nationalisten kurzfristig auf dem Siegeszug. Bulgakows Roman erzählt davon, wie die Weiße Garde mobilisiert wird, um die große Stadt vor dem Ansturm der sogenannten Peteljura-Banden zu verteidigen. Die Brüder Turbin melden sich freiwillig, Alexei als Bataillonsarzt. Von Heroismus ist aber wenig zu spüren. Vielmehr entwickelt sich die Verteidigung der Stadt zur Groteske. Kaum sind die Männer militärisch ausstaffiert, müssen sie die Gewehre auch schon wieder fortwerfen und die Schulterstücke, die sie als Offiziere der Weißen Garde erkennbar machen, schnellstmöglich abreißen, denn Peteljuras Truppen sind bereits in die Stadt eingefallen. Als Nikolka auf der Flucht durch die Straßen rennt, hat er eine unerfreuliche Begegnung mit einem von der anarchischen Situation herausgelockten Wutbürger.
Rostiger Bart, kleine Äuglein, aus denen der Hass nur so heraustroff. Stupsnase, Lammfellmütze. Der Mensch, als spielte er ein lustiges Spiel, umfasste Nikolka mit dem linken Arm. Nikolka war erschüttert für einige Sekunden. »Mein Gott, er hat mich gepackt, er hasst mich, ein Mann Peteljuras!« »Schau an, so ein Ratz!« schrie heiser der Rostbart und keuchte. »Halt, wo willst du hin?« und brüllte plötzlich aus Leibeskräften. »Halt ihn, halt ihn, halt den Junkerich! Reiß die Buletten ab und denkt, man merkt nichts! Halt ihn, halt!« Raserei ergriff den ganzen Nikolka von Kopf bis Fuß. Er ließ sich hart sacken und schwupste mit widernatürlicher Wucht dem Rosthaarigen aus den Händen. Der Rostbart hatte keinerlei Waffen. Er war noch nicht mal Soldat. Er war bloß ein lausiger Hausmeister.
Der Roman hat keinen Plot im engeren Sinn, keine Handlung mit spannungsreichen Wendungen, vielmehr entwirft er Räume und Bildwelten und lädt sie symbolisch auf, zeichnet Situationen und Gestalten, prägnant, aber ohne die Zusammenhänge explizit zu machen. Die Geschichten, die sich dahinter verbergen, muss sich der Leser oft selbst zusammenreimen. Nicht nur, dass die historischen Vorgänge, zumal für deutsche Leser, nicht leicht zu durchschauen sind, der Autor tut auch viel dafür, das Verständnis zu erschweren. Der Stil des Romans ist bestimmt von einer ungewöhnlichen Mischung aus Nachlässigkeit und Virtuosität. Da sind auf der einen Seite sprachliche Ungeschicklichkeiten, grammatische Fehler, Wortwiederholungen, verdrehter Satzbau und umständliche Konstruktionen. Nitzberg will in der Neuübersetzung die sprachliche Ruppigkeit Bulgakows zur Geltung bringen. Und auf der anderen Seite gelingt es ihm zu vermitteln, was dieser Roman eben auch ist, ein Sprachkunstwerk der russischen Moderne. Nitzberg, der seit 2012 zunehmend als Übersetzer hervorgetreten ist, hat sich zuvor einen Namen als Verfasser von Gedichtbänden wie Farbenklavier oder Na also sprach Zarathustra gemacht. Als Lyriker hat er ein geschärftes Sensorium für die lautlichen und sprachspielerischen Qualitäten von Bulgakows Texten, für ihre musikalischen Vokalreihen, für die vielen Alliterationen und Anaphern, überhaupt für die schrille Akustik und den synästhetischen Klangzauber des Romans. Einmal ereignet sich eine gewaltige Explosion, die die ganze Stadt erschüttert. In einem Vorort ist ein Munitionslager in die Luft geflogen, ein bolschewistischer Anschlag. Man höre nun, wie gewitzt Nitzberg den O-Laut der Explosion und des Schocks durch die Sätze der Beschreibung tönen lässt. Eines Morgens im Mai
rollte durch die große Stadt ein schrecklicher und bedrohlicher Ton. Von einer nie gehörten Stoßkraft, keine Kanone, kein Donnergrollen, und doch so schroff, dass zahllose Fenster plötzlich ohne Vorwarnung offen standen und alle Glasscheiben schlotterten. Die Stadtbewohner sind aufgewacht und auf den Straßen begann ein Tohuwabohu.
Diese Übersetzung ist, bei aller Bemühung um sachliche und wörtliche Korrektheit, eine Nachdichtung, die die Instrumentation von Bulgakows Prosa erfahrbar macht. Das heißt nicht, dass man mit manchen Befremdlichkeiten der Nitzberg-Übertragung nicht auch hadern könnte. Nur ein Beispiel aus jenen Passagen, die die Panik und Auflösung der Weißen Garden schildern. Alexei Turbin hat auf der Flucht einen Schuss in den Arm abbekommen. Als er, die Verfolger im Nacken, schon mit dem Leben abschließen will, zieht ihn eine unbekannte Frau in ein Versteck und bringt den Verletzten kurz danach in ihre Wohnung. Seine Wahrnehmung ist in dieser Situation getrübt.
Schon wurden erschaut, freilich verschwommen, jungfräuliche, unberührte Fliederbüsche unter dem Schnee, die Türschwelle, der gläserne Vorbau der alten Diele von Schnee überstreut. Ferner wurde erlauscht das Rauschen des Schlüssels. Die Frau war die ganze Zeit über da, zu seiner Rechten, und mit letzter Kraft zog sich Turbin, ein Faden, ihr nach bis hinein in den Vorbau.
Die expressionistische Syntax mit ihren Umkehrungen der gewohnten Wortstellung fällt als Stilmittel der Übersetzung auf. So weit, so gut. Aber was hat es mit dem erlauschten Rauschen des Schlüssels und mit dem Faden auf sich? Hören wir zum Vergleich die alte Übersetzung von Larissa Robinet.
Undeutlich sah er unberührte, schneebedeckte Fliederbüsche, eine Tür, eine verschneite Glaslaterne vor einem altertümlichen Flur. Und dann hörte er einen Schlüssel klirren. Die Frau war immer da an seiner rechten Seite und mit letzter Kraft, schwach wie ein Faden, zog sich Turbin hinter ihr her in die Laterne hinein.
Der Ton ist hier glatter. Das Bild des Fadens erschließt sich leichter. Seltsam allerdings die Laterne. Da ist wiederum Nitzbergs gläserner Vorbau verständlicher. Vor allem klärt sich die Sache mit dem Schlüssel auf. Er klirrt, wie es sich gehört. Weshalb aber lässt Nitzberg den Schlüssel rauschen? In den Anmerkungen liest man, das russische Wort Klutsch habe zwei Bedeutungen, Schlüssel und Quelle. Und Alexei assoziiere in diesem Moment seiner wundersamen Errettung gleichsam eine paradiesische Quelle. So mag sich der rauschende Schlüssel im Hinblick auf ein Wortspiel Bulgakows rechtfertigen. Man fragt sich aber, ob eine gute Übersetzung solchen scheinbaren Widersinn in der Textgestalt produzieren darf, um einen tieferen Hintersinn, der sich nur durch eine Fußnote vermittelt, zu reproduzieren. Hier und auch an manchen anderen Stellen bekommt Nitzbergs Übertragung etwas Angestrengtes, Forciertes. Beklemmend aktuell wirkt der Roman in der Schilderung des russisch-ukrainischen Konflikts.
Wer terrorisiert die russische Bevölkerung mit dieser einfach nur scheußlichen Sprache? Hoch lebe die niedliche, freie Ukraine, und zwar von Kiew bis Berlin.
Wie sie aussieht, die ukrainische Bevölkerung, das macht der Roman in einer Szene kurz nach der Besetzung der Stadt durch die Peteljura-Truppen polemisch deutlich. Es klingelt Sturm beim Hausbesitzer Vasilisa, der in der Wohnung unter den Turbins lebt. Auf massive Gewaltandrohung öffnet er verängstigt die Tür. Drei furchterregende Gestalten dringen in die Wohnung, behaupten, sie seien beauftragt zur Hausdurchsuchung. Sind es Peteljura-Leute oder Kriminelle, die sich das Chaos zunutze machen? Ein anti-ukrainischer Affekt macht sich auf jeden Fall in der Beschreibung dieser infernalischen Dreifaltigkeit geltend.
An dem ersten Menschen war alles wölfisch. Das Gesicht schmal, die Augen winzig und tief sitzend, die Haut grau, der Schnauzer in Stoppeln aufwärts stechend, während die unrasierten Backen nach trockenen Ackerfurchen rochen. Seine Fortbewegung geschieht in einer nicht menschlichen, tauchenden Gangart, einer an Schnee und Gras gewohnten Kreatur. Er sprach in einem furchtbaren, wirren Kauderwelsch, einem Mischmasch aus Russisch und Ukrainisch, einer Sprache, die jenen Einwohnern der großen Stadt vertraut ist, die Podol aufsuchen, das Dnieper-Ufer, wo im Sommer zerlumpte Leute von den Lastkähnen Melonen abladen. Der zweite, ein Gigant, nahm beinahe bis zur Decke die gesamte Diele Vasilissas ein. Die Nase des dritten war eingebrochen und seitlich von eitriger Kruste zernagt. Er hatte eine zusammengenähte, von einer Schramme verunstaltete Lippe. Die Augen blickten leidvoll erbittert.
Hier wird Bulgakov als Meister des Grotesken und Burlesken vernehmbar. Besonders turbulent sind die Massenszenen bei der Siegesfeier der Peteljura-Truppen. Es ist eine Mischung aus Gottesdienst, Prozession und Parade. Die Menschen drängen sich jubelnd in den Straßen um die Sophia-Kathedrale, die Taschendiebe haben Hochkonjunktur und es wird Jagd gemacht auf echte oder vermeintliche Weißgardisten und Ukraine-Feinde. Nur Peteljura lässt sich nicht blicken. Dieser Peteljura bleibt im Roman ein Gespenst, ein Mythos, eine Schreckgestalt für die einen, ein Hoffnungsträger für die anderen. Sein Charisma wächst durch die Ungreifbarkeit. Peteljura ist überall und nirgends ein Wesen aus Gerüchten. Auf diese Weise verleiht Bulgakov dem ukrainischen Nationalismus selbst etwas Chimärisches, Fadenscheiniges. Dass der Schriftsteller in der heutigen Ukraine umstritten ist, wundert nicht. Manchen gilt Bulgakov als ukrainophob und die achteilige Verfilmung der Weißen Garde von Sergei Sneschkin aus dem Jahr 2012 hat dort so viel Anstoß erregt, dass sie indiziert wurde. Dieser Roman ist bis heute ein Politikum. Für die Brüder Turbin und ihre Freunde ist Peteljura einfach nur ein Landstreicher. Wenn sonst nichts mehr gegen ihn hilft, so am Ende vielleicht doch die Bolschewiki und Trotzkis Rote Armee.
»Die werden ihn hübsch fein rausschmeißen«, sagte die Karausche überzeugt. »Dafür wird Genosse Trotzki schon sorgen.« »Ich schätze, es kann nur besser werden«, versetzte unerwartet Myschlajewski. »Die werden uns allen so zum Warmwerden mal kurz die Rüben abknipsen, damit es wieder ruhig und sauber wird und alles auf Russisch.«
Sozialistisches Befreiungspathos klingt zwar anders, aber in solchem Galgenhumor schimmert doch auch ein wenig Hoffnung auf die Revolution. Zumindest so viel, dass die abgemilderte Dramatisierung des Romans unter dem Titel »Tage der Turbins« in der Sowjetunion der späten 20er Jahre zu einem großen Theatererfolg werden konnte, einem Lieblingsstück Stalins, das der Diktator sich wieder und wieder angeschaut haben soll. Alexander Nitzberg hat den Roman mit einem 100-seitigen Anhang versehen. Die Anmerkungen liefern nicht nur hilfreiche faktische Hintergründe, sondern kommentieren immer wieder auch die Sprachgestalt des Romans. Das Nachwort rekapituliert unter anderem die überaus komplizierte Editionsgeschichte. Zwei Voraussetzungen sollte man für diese Lektüre mitbringen: das Interesse an der Geschichte des russischen Bürgerkriegs und die Begeisterung für unkonventionelle Prosa.
Meint Wolfgang Schneider. Er besprach Michail Bulgakows Roman »Die Weiße Garde«, neu übersetzt von Alexander Nitzberg, erschienen im Berliner Galliani Verlag, 544 Seiten, kosten 30 Euro. Am Mikrofon des sonntäglichen Büchermarkts verabschiedet sich damit Hubert Winkels.